Hey ihr Lieben, auch nochmal von meiner Seite aus ganz, ganz herzlich willkommen heute zum Gottesdienst. Ich freue mich auch so sehr, dass du mit dabei bist und ich bin total begeistert über diesen Tag und auch über einen guten Freund, der heute zu uns sprechen wird. Und ich möchte dir gleich sagen, schneid dich an und wirklich sei bereit, hol deinen Notizblock raus, hol etwas zu schreiben raus, denn ich freue mich so sehr über die Person, die heute zu uns predigen wird. Pastor Ingolf Elzel ist heute da, aus dem hohen Norden, extra zu uns nach Nürnberg gekommen, um heute zu uns zu sprechen. Und ich glaube, wir können nur das empfangen, was wir auch ehren. Und wenn er predigt und wenn er Gottes Wort predigt und verkündigt, mein Herz wird immer berührt. Er geht in die Tiefe hinein und er bringt so Offenbarung aus dem Wort Gottes heraus, dass es Herzen weltweit berührt und auch mein Leben schon so oft verändert hat. Deswegen lass uns mal ganz, ganz herzlich willkommen heißen, Pastor Ingolf Elze. Ganz, ganz herzlich willkommen, Ingolf. Schön, dass du da bist. Hey.
Danke. Ja, wir haben ein schönes Thema. Hi Nachbar. Und ich darf einen kleinen Beitrag mit dazu liefern. Und wir haben das mal überschrieben, diese Predigt mit dem Titel Warum schämen? Also als Frage. Ich habe mir so als Untertitel notiert, Einsichten in die menschlichen Blockaden Jesus bekannt zu machen. Es gibt eine sehr schöne Passage von dem Apostel Paulus in dem Römerbrief, dem ersten Kapitel ab Vers 14, wenn ihr die Bibel dabei habt, kurz aufschlagen. Ich pick ein paar Aussagen raus. Vers 14, da geht es um eine Aufzählung, dass Gott sowohl Weisen als auch Unverständigen Menschen gesandt hat, die ihm, die diesen Leuten Schuldner sind. So fühlt sich Paulus gegenüber Menschen, die das Evangelium nicht kennen. Er fühlt sich als Schuldner, ein sonderbarer Begriff. Er ist also dem Mitmenschen etwas schuldig. Dann heißt es weiter, Vers 15, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbar, aus Glauben zu Glauben. Ich kommentiere das nur ganz kurz. Ich stelle zunächst einmal fest, dass der Apostel Paulus von sich sagt, dass er willig ist. Und damit wird er ein Vorbild für alle Christen. Woher hat er diese Willigkeit? Meines Erachtens fraglos wegen seiner guten Beziehung zum Geist Jesus, weil der ihn willig gemacht hat. Wenn er hier sagt, dass er sich nicht schämt, dann ist das für mich Anlass, dieser Sache mal nachzugehen. Warum schreibt er ja zunächst den Christen in Rom, dass er sich nicht schämt, zu ihnen zu kommen, um das Evangelium zu sagen? Er macht hier eine Art Vorbildfunktion und nimmt eine Stellung ein, damit auch die Christen in Rom sich dem Evangelium Jesu Christi gegenüber ihren Nachbarn nicht schämen. Und diesem Gedanken, warum sich Leute, die Christus erfahren und erlebt haben, schämen, dem wollen wir nachgehen. Ich gehe noch mal rein in die Zeit des Apostel Paulus und den Römern. Wenn man jetzt nur in einem Volk leben würde, das völlig atheistisch ist, also jeden Glauben an ein höheres Wesen verbietet und überhaupt nicht verkündet und bekannt macht, wir kennen solche Regime, und man mit seinem Glauben nun an einen Gott besonders auffallen würde in dem Volk, dann könnte man verstehen, dass Leute sagen, also irgendwie schäme ich mich, ich bin hier so gegen den Mainstream, ich will hier nicht unangenehm auffallen. Aber Paulus schreibt ja zuallererst an Christen, die in einem Volk leben, das eben nicht atheistisch ist, sondern die haben jede Menge Götter. Sozusagen ein Vielgötterei Glaube ist dort ausgebreitet. Je nachdem, welche Not man hat, ruft man einen dieser Götzen an. Und jetzt kommt noch einer und bietet auch noch ein mit dem Namen Jesus Christus. Da müsste man doch meinen, das ist nicht sonderlich auffällig, den nehmen wir auch noch mit. Da kam es doch auf einen Glauben mehr oder weniger bei diesen Leuten nicht an. Was kann wohl der Grund sein, warum Menschen anfangen, sich wegen des Evangeliums von Jesus Christus zu schämen? Rein, wie ich es eben dargelegt habe, müssten die römischen Christen das nicht unbedingt tun. Aber ich habe festgestellt, dass es eine Scham gibt, auch in unserem christlichen Abendland. Ja, man muss es so sagen, wir haben doch die christlichen Wurzeln schon seit 1000 Jahren hier in unserem Land. Wir haben viele, viele Kirchen, Konfessionen, sogar Staatskirchen. Und das christliche Gut ist hinläufig sehr vertraut. Aber haben Leute sich schon mal selber gefragt, jetzt auch hier in dieser Gemeinde, was blockiert mich, was hält mich auf, was wirkt in mir da so eine heimliche Scham, das Evangelium und die gute Nachricht von Jesus Christus ungeniert und selbstverständlich meinem Nachbarn mitzuteilen? Und wenn, das frage ich jetzt einfach mal die Zuhörer, du selbst auch so eine Scham hast, bestimmten Leuten gegenüber aus deiner Nachbarschaft oder auf der Arbeit, wo du merkst, ich bin blockiert. Also ich glaube an Jesus, aber ich sehe hier nicht unbedingt die Notwendigkeit, jetzt das den anderen Leuten auch noch unter die Nase zu reiben. Religion ist doch mehr so eine Privatsache, da spricht man nicht drüber. In der Tat ist das eine Kultur geworden. Mein Sohn, der hat Hotelkaufmann in einem großen Hamburger Hotel gelernt und der Chef hat ihm gesagt, Herr Elzel, passen Sie auf, wir haben 3 Themen, über die wir nicht sprechen mit den Kunden und das ist vor allen Dingen Religion und das ist Geld und das ist Politik. Bitte vergrellen Sie nicht unsere Kundschaft mit irgendwelchen Ansichten aus diesen 3 Themen. Also das existiert in unserem Land und deswegen liegt da so eine Art Beschämung über diesem Thema. Man wird auffällig, wenn man diese Themen tatsächlich, wie jetzt hier den Glauben an Christus, formuliert. Ich möchte jeden Christen, der hier jetzt zusieht und zuhört, mal erinnern, wie es am Anfang war, als man Christ geworden ist. Ich habe da auch meine eigene Geschichte und lass da gleich ein bisschen reinschauen. Kann es sein, dass es am Anfang selbstverständlich war, ja, da eine Begeisterungskraft in dir wohnte, dass du ungeniert und voller Freude anderen Leuten erzählt hast, was du mit Jesus Christus erlebt hast, was er in deinem Leben verändert hat. Und dann kommen die Monate und Jahre, und diese Selbstverständlichkeit, den Glauben von dem, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Es ist ja nicht irgendein kleiner Winkelgötze, sondern es ist der eine und wahre Gott, sich dem gegenüber zu schämen, beziehungsweise vor anderen zu schämen. Was ist da entstanden? Was ist im menschlichen Herz los? Die anfängliche Freimütigkeit, zu den Werken des Evangeliums von Jesus zu stehen, geht so nach und nach zurück. Was mögen die Gründe sein? Und ich habe mal aus diesem Text 3 Dinge rausgenommen, weil Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Also muss es auch bei den Mitchristen Gründe geben für Scham. Ich habe 3 Varianten in der Heiligen Schrift als gängig gesehen und erlebt beim Studium. Wir gehen mal gedanklich zu den ersten Menschen im Paradies. Da wird das bildhaft so schön vorgelebt. Es heißt ja, dass der Zugang zu Gott offen war für Adam und Eva. Und die hatten sogar täglich Gottesdienst. Er kam jedes Mal abends beim kühlen Abendwind. Und Adam und Eva haben sich gefreut auf Gott. Und ich habe da an keiner Stelle gelesen, ach, da ist ja schon wieder Gottesdienst heute Abend, müssen wir da schon wieder hin. Die hatten also eine Freude gehabt, Gott zu begegnen. Und das hat sich weiterentwickelt und war normal geworden. Und obwohl es täglich geschah, wurde es nicht langweilig für sie. Da muss eine übernatürliche Liebe zwischen den ersten Menschen und Gott existiert haben, so wie ein Verliebter sich gerne mit seiner Freundin oder Frau trifft und da ihn keiner hinschieben muss. Dann sprechen wir von einer echt guten Liebesbeziehung. Und die hatten Adam und Eva auch. Alles verlief so normal und gut, bis zu einem kleinen Unglück, lesen wir dort, als Eva sich von der Schlange verführen ließ und von dieser Frucht nahm, wo Gott gesagt hat, nimm nicht davon. Wir sprechen jetzt also von einer Fehlhaltung, die Folgendes bewirkt hat in ihrem Leben. Denn Gott hatte vorher gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterbend sterben. Der hebräische Begriff sterbend sterben ist hier wichtig, weil als Eva und dann auch Adam von dieser Frucht aßen, sind sie ja körperlich nicht gestorben. Auch psychisch waren sie nicht plötzlich ohne Leben, sondern sie hatten nach wie vor Gefühle, hatten Fähigkeit zu denken und Willenskräfte zu entwickeln. Es muss etwas anderes gestorben sein in ihrem Leben und das erklärt der Herr Jesus Christus später. Es ist das der Geist des Menschen. Gott hat uns dreieinig geschaffen nach Leib, Seele und Geist. Und der Leib ist uns gängig und bekannt und unsere Psyche auch. Die kooperieren gut zusammen, aber der Geist, den hat Gott uns Menschen gegeben, damit wir eine Verbindung zu Gott aufbauen. Daran sollte sich ein jeder Christ erinnern. Und in 1. Mose 2, 17 lesen wir denn davon, dass wenn ein Mensch vor Gott schuldig wird, gegen seine Gebote und Weisung handelt, dass die Sünde eine Trennung bewirkt zwischen Gott und Mensch. Und so war es da auch im Paradies. Es hatte jetzt folgende Ergebnisse in der Seele von Eva und Adam. Als abends dann wieder Gottesdienst anstand, war die Lust, Gott zu begegnen, vergangen. Es war eine Art Scham. Als Gott kam, heißt es dort, versteckten sie sich. Man könnte hier also von der Erfindung des Versteckspiels sprechen. Und Gott, der Allwissende, macht dieses Spiel mit und sucht sie im Garten, nachdem er vergeblich gerufen hat, Adam, wo bist du? Oder Eva, wo bist du? Und dann, als er sie endlich gefunden hatte, kam es zu einem Gespräch. Aber ich versetze mich mal in die Lage von Adam und Eva. Es war normal, Gott zu begegnen und dies mit Vorfreude und akuter Freude. Und es war erfüllend, wir sagen auch gerne gesegnet, diese Beziehung zu erleben. Und das hatte Nachwirkung, selbst wenn Gott wieder ging. Und darauf wollten sie jetzt plötzlich verzichten, obwohl sie so viel Gutes in ihrer Seele erfahren haben durch die Begegnung mit Gott. Ich entdecke, dass sie also dort sich in einem Busch verstecken, damit Gott sie nicht findet. Was für eine Distanz. Ich sehe eines, er ruft sie laut bei Namen und sie antworten nicht. Da ist etwas dazwischen gekommen. So ruft, ich mache einen riesen Gedankensprung, Christus bis heute, dass wir seinen Namen bekannt machen sollen. Aber es gibt Christen, die antworten darauf nicht. Die sitzen das aus, haben ihr Versteck, wie auch immer das heißt. Und Gott geht darauf ein, auch in diesem Gottesdienst, auf dein Versteck. Und er geht auf dich zu. Und er ruft dich auch bei deinem Namen und sagt, komm, lass uns reden, wir müssen ordnen. Und das lief genau ab in diesem Gespräch. Als er Adam und Eva dann fand, merkte er, dass die beiden so verunsichert waren, auch gegenseitig. Es ist Scham in ihr Leben gekommen. Die haben angefangen, sich zu bedecken voreinander. Das heißt, auch die Vertrautheit ihrer Ehe war plötzlich zerrüttet. Und natürlich auch die Vertrautheit zu Gott. Nur wegen einer Tat. Sünde hat keinen Zerfallswert und ist schnell getan, hat aber nachhaltige Kräfte, das kann man gar nicht oft genug sagen. Wenn ein Christ seine Freimütigkeit verliert, Gott zu begegnen, ist er fraglos in einem Dilemma. Denn er glaubt an Gott, aber er mag Gott nicht mehr so gern. Und das ist doch jetzt eine logische Folgerung. Wenn er Gott nicht mehr mag, will er auch anderen Leuten nicht Gott verkünden, weil er sagt, dann kommen die ja das gleiche Dilemma wie ich und glauben nun an einen Gott, den sie nicht mögen, weil da Blockaden sind dazwischen. So habe ich an diesem Punkt gedacht, die Schuldschieberei bringt keine Lösung. Als Gott nämlich mit Adam spricht und sagt, du, wir müssen reden, und gibt ihm ja eine Chance, aus diesem Versteck, aus dieser Distanz rauszukommen, dann sagt Gott ihm, du, ich habe mitbekommen, du hast von der Frucht gegessen. Und statt auf die Knie zu fallen und zu sagen, stimmt, sagt er, also das war so, ich habe die selber nicht genommen. Also er fängt an, sich rauszureden. Aber Eva, meine Frau, ich glaube, du hast sie geschaffen. Die hat mich dazu verführt. Sprich doch mal mit ihr. Ich weiß nicht, wie viele Christen so innere Ausreden schon trainiert haben, wenn es darum geht, zu Gott zu kommen und den Menschen Christus und den dreieinigen Gott bekannt zu machen. Da gibt es eine ganze Liste an Haltungen, die wollen sowieso nichts wissen und ich habe das früher schon versucht und die Menschheit ist verdorben, ich bin froh, wenn ich in den Himmel komme und so weiter. Gott spricht dann mit Eva, er lässt sich darauf ein und Eva stellt sich auch nicht ihrem Versagen. Sie hätte sagen können, oh Gott, es tut mir so leid, ich habe versagt. Nein, sie sagt, also Herr, ich gehe da nichts an, fröhlich, fromm, frisch, frei durch deinen wunderbaren Garten. Und dann spricht mich da die Schlange an und verführt mich, eine Frucht zu essen. Wer hat eigentlich diese Schlange hier in diesen Garten gebracht? Versteht ihr? Der Spieß wird umgedreht, wenn der schuldig geworden ist, sich nicht stellt. Er sucht jetzt, die Schuld zu schieben und andere für schuldig zu sprechen. Wir werden am Schluss dieser Predigt ganz klar nochmal hinkommen, dass der Auftrag, wen soll ich senden, wer will gehen, der ist ungebrochen bis in unsere Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt. Und das Thema muss behandelt werden, das muss neu poliert werden, das muss frisch in unsere Gedanken und unser Herz zurückkehren. Nicht als Gesetz, noch nicht mal als Anstand, sondern als Leidenschaft. Und die vermag Gott zu schenken. Wenn Menschen wirklich ihre Schuld bekennen und aufhören, sich aus begangener Schuld rauszureden, und ich glaube, wir werden schuldig, wenn wir uns Christi schämen gegenüber unseren Mitmenschen, dann ist es Zeit für Erneuerung. Das Leben wird dann wieder einfach und geradlinig, wenn diese Schuld geordnet ist. Man verliert sie, jede komplizierte Denkweise. Und es geht wieder schlicht und aufrichtig zu. Und das Schuldgefühl und die Scham gegenüber Gott lösen sich auf. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt die Bibel, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und er reinigt uns von aller Untugend. Dann haben wir auch Freimütigkeit, wieder Gott zu begegnen. Ich erinnere mich an mein Bekehrungserlebnis als junger Kerl. 10 Jahre alt, ich bin in einen Gottesdienst mitgegangen, nicht weil ich das wollte, ich habe auch nicht Gott gesucht. Meine Eltern waren 5 Jahre vorher zum Glauben gekommen und die wollten da unbedingt in so eine Evangelisation, nannten die das. Da war so ein Kneipen-Obersaal gemietet und mein Bruder und ich sind nur mit, weil wir Angst hatten, an diesem Novemberabend alleine in der Wohnung zurückzubleiben. Also saßen wir da links und rechts von Muttern und haben uns diesen Abend da angetan. Ich erinnere mich nicht, was er gepredigt hat, dieser junge Evangelist, aber ich weiß nur eins. Nachdem er fertig war und anfing zu beten, da kam etwas zu mir, eine, eine Kraft, die mich traurig werden ließ über mich selbst. Offensichtlich geschah in mir etwas, das ich selber nicht ordnen konnte. Und ich fing an zu weinen, mir fielen meine Sünden ein, meine Kindersünden. Und ich fragte meine Mutter, Mutti, was ist das? Und sie guckt mich an und sagt, das könnte der Geist Jesus sein, der überführt dich von deinen Sünden, stimmt's? Und ich sagte, ja, Mama, das stimmt. Was soll ich tun? Ja, wenn der Pastor sagt, komm, wer möchte mit Gott in Ordnung kommen, dann meldest du dich einfach und er wird später mit dir beten und dann brauchst du nicht mehr traurig sein. Ich kriegte nicht mit, dass das meinem Bruder auch so ging. Und so waren wir dann nach dem Gottesdienst von diesem jungen Pastor, der Reinhard Bonnke hieß der, eingeladen, da in so einer Sektbar da neben der Bühne unsere Knie zu beugen und Christus unsere Sünden zu bekennen. Und das war jetzt peinlich, wir kannten den ja nicht und waren also beschämt in dem Sinne, dass wir dachten, wenn wir jetzt das Christus sagen, was wir alles falsch gemacht haben, verrät er das, ja. Und mein Bruder hatte wohl ähnliche Gefühle und hat dann einfach ein sehr unantastbares Gebet, sehr allgemein, mit 2, 3 Sätzen formuliert, sein Amen gesprochen. Und ich fand das elegant von ihm und habe das nachgemacht. Da war ich auch ruckzuck fertig. Und dann sagte der Evangelist, sag mal Jungs, mehr Sünden wollt ihr nicht loswerden. Jesus nimmt dir alle deine Sünden weg. Und jetzt hört mir zu, ich werde niemandem etwas verraten. Ich schweige bis zum Grab. Und er hat es geschafft, unser Vertrauen zu lösen, also auszulösen. Und wir haben dann losgelegt, haben alles gesagt. Hernach fühlte ich mich sowas von leicht. Ich nahm meinen Bruder in den Arm, ich nahm diesen fremden Evangelisten in den Arm, nahm Papa und Mama in den Arm und erlebte eine Himmelsfreude in mir. Ich erzähle diese Geschichte, ich weiß, was meistens Christen jetzt hier zuschauen, weil genau solche Erlebnisse können andere Menschen machen. Und ich möchte mit meinem Beitrag einfach dich erinnern, als du Jesus erlebte. Das ist doch keine Kleinigkeit, die wir Mitmenschen sagen. Das ist eine ewige Geschichte. Am anderen Tag war Schule und ich war so voller Freude aufgewacht, dass ich jetzt mit Jesus in Ordnung bin und auch in den Himmel darf, dass ich in einer kindlichen Naivität überlegte, das muss ich doch jetzt jemandem sagen. Das ist doch so großartig. Ich kann das doch nicht totschweigen. Und habe überlegt, wem kann ich das sagen? Und kam dann darauf, ich warte bis zur 5. Stunde, dann kommt die Religionslehrerin, die müsste mich ja verstehen in der Sache. Und habe dann den Türsteherdienst gemacht, als die Pause rum war, während die Klasse noch tobte. Und dann kam sie die Treppe rauf und ich ging auf sie zu und sagte, Frau Backhaus, ich muss Ihnen sagen, gestern Abend habe ich was Unglaubliches erlebt. Jesus Christus hat mir meine Sünden vergeben und er hat mich nicht weggestoßen, er hat mich angenommen. Ich spüre seine Liebe in mir und ich bin jetzt ein richtiger Christ und weinte vor Freudenrührung. Dann nahm die alte Dame mich in den Arm, streichelte mir über den Kopf und sagte, ach, mein Junge, beruhig dich mal wieder, das geht wieder vorüber. Die hat überhaupt nicht verstanden, was bei mir abgelaufen ist. Im Nachhinein muss ich wirklich sagen, sie hatte nicht recht. Denn ich bin jetzt 65 Jahre und es ist immer noch nicht vorübergegangen. Meine Liebe zu diesem Herrn Jesus Christus und seine Treue zu mir, dass er mir diesen Glauben erhalten hat. So, gib dich nicht auf, egal was passiert ist. Jesus will bei uns sein und auf ewig dafür sorgen, dass wir gerne ihm begegnen und uns nicht schämen, dass wir zu ihm gehören. Meine jüngste Tochter, das kam mir auch noch in Erinnerung, die heißt Tabitha, die hatte sich schon mit 5 Jahren für Jesus Christus entschieden bei einer Andacht während eines Dänemark-Urlaubs. Das war so echt und ergreifend. Und dann ein paar Jahre später bekam sie, da war sie glaube ich gerade 7, noch die Taufe im Heiligen Geist, sondern die erlebte diese himmlische Kraft, dass sie Gott pries in anderen Sprachen und hat in dieser Weise eine Kraft bekommen, zu Jesus zu stehen, in der Schule. Und was wir nicht mitbekommen haben, ist passiert. Sie hat ihre Kinderbibel mitgenommen und hat dort in der zweiten Klasse die Lehrerin gefragt, als Deutschunterricht war und Leute vorlesen mussten, um der Lehrerin zu zeigen, dass sie geübt haben, ob sie hier aus einem Buch was vorlesen könnte. Dann hat sie die Geschichte von dem hautkranken Naemann vorgelesen. Und die Klasse hat zugehört wie eine Eins. Und am nächsten Tag sagte die Schulklasse, Tabitha, hast du noch eine Geschichte? Und so zog sich das 3 Wochen hin und die Lehrerin benutzte das pädagogisch und sagte, also wenn ihr artig seid und so weiter, dann kann Tabitha euch auch noch eine Geschichte vorlesen aus dem Buch. Und wurde dazu einer Evangelistin in der Schulklasse und immer mehr kam in den Kindergottesdienst. Und dann wurde der Lehrerin das unheimlich und rief bei uns an und sagte, also das und das geschieht hier in meiner Klasse, was ist mit ihrer Tochter? Ich habe fast die Befürchtung, dass da ein religiöser Druck auf sie gelegt wird von ihrer Seite. Sie sind doch da ein Pastor aus der Freikirche. Das ist so außergewöhnlich, das Verhalten, was ihre Tochter hier an den Tag legt. Und ich wollte einfach sie mal informieren, was hier abläuft. Und wir mussten es 3-mal sagen, bis sie uns glaubte, wir wissen nichts davon. Wir sind nicht ursächlich, dass wir irgendeinen Druck zur Mission auf die Leute legen, sondern das tut die Liebe zu Jesus automatisch. Und das tut die Kraft, die Jesus uns gibt durch seinen Geist in unserem Herzen. Wir wollen es weitersagen. Jesus sagte einmal ein Rat an die erwachsenen Gläubigen in Matthäus 18 ab Vers 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich des Himmels kommen. Jesus erwartet von uns, dass wir in einer gewissen Einfalt uns zu ihm stellen und uns nicht durch die komplizierten Gegenargumente unserer Gesellschaft einschüchtern lassen oder beschämt fühlen, sondern wie Kinder das auch so schön kennen, selbst wenn sie ein Negativerlebnis hatten, können sie das abhaken und es geht weiter. Kinder zeichnen sich darin aus, dass sie vertrauen. Und Jesus möchte gerne, dass du ihm vertraust, dass sein Missionsbefehl nicht dein Schaden wirklich ist, sondern sein Reich mehren wird und viele Menschen beschenken wird. In 1. Korinther 1, Vers 18 habe ich herausgefunden, dass der Apostel Paulus sagt, dass das Wort vom Kreuz, also gemeint ist das Evangelium von Jesus, der am Kreuz von Golgatha starb, dass dieses Wort vom Kreuz denen, die es nicht annehmen, eine Torheit ist. Aha, jetzt wird's kompliziert, denkst du. Diese Erfahrung kenne ich. Wenn man den Menschen was von Jesus sagt und sie sagen, bist du Ballaballa, was ist los mit dir, warum bringst du dieses Thema, lass uns über Fußball sprechen oder sonst was. Aber Paulus sagt, genau das ist eine Reaktion, mit der man rechnen muss, dass Leute sagen, das ist doch eine Torheit. Und dann heißt es aber die, die die Hilfe Gottes erfahren werden, denen ist es Gottes Kraft. Das zeigt mir, dass das Weitersagen des Evangeliums nicht nur von Erfolg gekrönt ist. Wir werden ganz bestimmt von Leuten Reaktionen bekommen, die uns für dumm erklären und sagen, an so eine Torheit glaubst du, und versuchen uns zu beschämen. Und wehe uns, wenn wir solch eine Scham zulassen. 1. Korinther 1, 21 heißt es weiter, denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, und jetzt kommt's, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Also ich weiß, besonders wenn man einen frischen Intellekt hat, dass man sich ungerne verbindet mit einer Torheit und die dann auch noch outet und bekannt macht und sich auch noch dazu stellt. Aber Leute, das ist die Hürde, die es heißt zu nehmen. Und wer hier sagt, nee, das ist nichts für mich, wird schuldig. Denn wenn Gott etwas beschlossen hat, dass so sein Reich ausgebreitet wird, wer bist du, dass du einen anderen Weg jetzt erfindest? Guck mal, du willst glauben, dass das, was in der Bibel steht, dass wenn man seine Sünden bekennt, sauber gemacht wird. Warum willst du nicht auch glauben, dass Gott beschlossen hat, sein Reich durch die Einfachheit, durch die Torheit der Predigt, da ist einer für die Menschheit gestorben, dass diese Botschaft doch ihre Kraft hat, auch wenn der Intellekt oft beleidigt ist. Ich möchte an diesem Punkt weitergehen und dann vorstoßen an diese intellektuelle Scham. Die Schuldscham haben wir jetzt mal hinter uns gelassen. Man könnte noch vieles dazu sagen, denn Schuld trennt immer, treibt immer auseinander. Ich erinnere mich an ein jüdisches Sprichwort, was ich in Jerusalem mal hörte, von einem alten orthodoxen Juden, der sagte, kennen Sie den schon? Bei uns eine Weisheit im Land. Wenn Sie jemand nicht gerne sehen, leihen Sie ihm Geld. Was sagt er damit? Ja, er hat jetzt Geld geliehen und fühlt sich natürlich schuldig, es zurückzugeben. Aber wenn er nicht Gott ordentlich umgeht mit Geld, dann geht er dem, dem er was schuldet, aus dem Weg. Und dieses praktische Beispiel, das man ja auch selber in Erfahrung bringen kann, ist wirklich auch zu übertragen auf die Menschen, die sich in Schuld vor Gott bewegen, zwar an ihn glauben, aber diese Schuld nie ordnen. Sie gehen Gott aus dem Weg und sie gehen auch den Menschen aus dem Weg, die das Evangelium von ihnen hören sollten. Die intellektuelle Scham ist also hier für uns mit einer Torheit vom Kreuz überschrieben. Dieses Paradebeispiel Noah möchte ich hier einfließen lassen. Denn Noah, der musste wirklich intellektuelle Scham überspringen. Ich nehme diese Geschichte, weil Bibelleser kennen die in- und auswendig und kann da so ein paar Sachen rausnehmen, weil sie eigentlich deutlich macht, in welch einer Spannung dieser Mann stand. Der erlebt, was weiß ich, ist von der Arbeit gekommen und hat sich geduscht. Die Mutter macht da Armbrot in der Küche und sitzt da nun in seiner Stube, liest noch die Zeitung und plötzlich hat er eine Erscheinung. Gott spricht zu ihm, die Schuld der Menschheit ist vor mich gekommen, es wird ein Gericht kommen, Wasser, in dem alle ertrinken, du aber bau eine Arche. Und dann gibt er ihm also den Architektenplan, 3 Etagen hoch, so und so lang, so und so breit, verschließt die Fugen mit Pech und perfekt. Und Noah sagen kann, ja, keine Erfahrung, gibst du mir da irgendeinen Helfer und wer soll das bezahlen, weil die Erscheinung weg. Nun sitzt dieser arme Mann da in seiner Stube und hat 2 Informationen. Die eine Information ist, dass ein Gericht kommt, das alle Menschen beschädigt wird, und zwar mit Tod und ewigem Tod. Aber er hat sicherlich ein paar Notizen gemacht, den Rettungsplan. Jetzt steht dieser Kerl in einem unheimlichen Dilemma. A, er kann jetzt nicht die Geschichte bemühen und sagen, ja, das war vor 300 Jahren schon mal so, große Überschwemmung, Millionen Tote und so. Nee, das gab's noch nicht. So eine Überschwemmung diesen Ausmaßes. Und außerdem wohnte er also in einer Gegend, wo es ein, zweimal im Jahr regnet, aber auch nur mal so für 10 Minuten. Und das Wasser war 200 Kilometer weg. Jetzt sollte er also in dieser Wüste eine Gemeinde bauen, hätte ich fast gesagt, ein Schiff bauen. Ja, ich denke auch an die Kirche. Und dieses Schiff soll retten. Aus Holz. Und da ist er jahrelang dran. Er hat ja keine Werft. Er hatte da seine kleine Landwirtschaft, musste seine Familie ernähren. Das hat er ehrenamtlich nebenbei gemacht. Und es ist ihm auch gelungen, seine ganze Familie, sogar die Schwiegerkinder, mit ranzukriegen, dieses Projekt mit zu unterstützen. Ist großartig, wenn Familien die Sache Gottes ernst nehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er gelitten hat. Er wurde ja ein Prediger der Gerechtigkeit genannt oder dieses Lob wurde ihm auch zugesprochen. Dass er fast 100 Jahre, damals wurde man älter, seine Vision von dem, was er da macht, den Leuten wieder und wieder verkündet. Es wird eine große Flut kommen. Ja Leute, wenn dann nach ein paar Monaten das immer noch so trocken ist, man wird immer unglaubwürdiger. Und wenn dann sogar Jahre und Jahrzehnte vergehen und der redet immer noch dasselbe, dann sagen die Leute, der ist nicht mehr normal. Der redet da Torheiten, die also meteorologisch vom Wetter her und von den geografischen Umständen überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn hier noch ein Hafen in der Nähe wäre, dann könnte man das mal als Taxi benutzen oder so. Aber das macht doch keinen Sinn. Und ich bin sicher, er ist auch losgegangen. Ich habe mir das mal so vorgestellt, dass er da zu seinem Schneider geht und sagt, du, Willem, ich muss dir mal was sagen. Und der sagt, ja, was denn? Gott hat zu mir geredet. Und ich dachte mir so, ich habe das mal erlebt, dass der Schneider sagt, nicht so laut, Noah, der Lehrling, lass uns mal in den Nebenraum gehen. Also der schämte sich überhaupt schon, ein Gespräch über Gott mit einem guten Kunden und Freund namens Noah öffentlich zu führen. Also er war schräg drauf. Und so zuletzt war er sicherlich zur Schule gegangen und gesagt, Herr Direktor, holen Sie Kinder zusammen, die Eltern, ich habe was ganz Wichtiges zu sagen. Vielleicht ist er auch zum Bürgermeister gegangen, hat gesagt, Sie haben Einfluss, bitte informieren Sie alle, es kommt ein Gericht und die Leute müssen gerettet werden, ich habe das Projekt, hier ist der Plan der Erlösung und so. Und die Leute denken, der ist also überdreht, der war doch sonst so vernünftig und vielleicht ist er auch zur Hausmission geklingelt und ich muss euch sagen, keiner hört mich hier, aber dir will ich sagen, da kommt eine Flut und ich kenne den Plan der Rettung, macht mit. Und die Leute sagen, ja, kann ich nichts zu sagen, muss ich meinen Mann fragen. Also es gibt ja 1000 Ausreden, die der Noah zu ertragen hatte. Und ich vermute auch, dass ihn viele ein Verschwörungstheoretiker nannten. Und als solcher stehst du auch da, wenn du Christus verkündest als den Retter in Zeit und Ewigkeit. Weil viele Leute glauben gar nicht an die Ewigkeit. Aber niemand ist gestorben und wiedergekommen. Sie kennen die Ewigkeit nicht, aber Gott kommt mit seinem Sohn aus einer Ewigkeit, die uns unbekannt ist und hat uns informiert auf dieser Erde. Deswegen lieber mal sich beschämen lassen von den Leuten und sagen, wir spinnen, aber in Wirklichkeit wird es wahr werden. Ich kann mich auch erinnern, wie ich einmal in einem Flugzeug von Wien nach Budapest neben einem Geschäftsmann saß. Man sah an, dass er sehr reich war, feinster Stoff, Zwirn, goldene Manschettenknöpfe und so weiter. Und ich dachte, ja, ist jetzt nicht lang, knappe Stunde Flug. Wie machst du den Kontakt mit ihm? Und er war aber so hinter seiner Zeitung vertieft, dass ich, als wir oben waren, dann meinen Liegesitz nahm, um reinzugucken und las dann dieses kleine Aktien. Ja, und da waren da endlose Spalten. Und dann habe ich gedacht, ach, fragst du ihn einfach mal. Na, wie stehen die Aktien? Ne? Und dachte, ich muss mal irgendwie ins Gespräch kommen. Und dann sagte er, ach ja, ist ein Rauf und Runter und immer ein Hin und Her und mal gewinnt man, mal verliert man. Ich sag, ich hätte da einen Tipp. Und dann er sofort angesprungen, ja, welchen? Ja, ich sage, da müsste ich ein paar Hintergrundinformationen, ja, ich gehe nirgendwo rein, wenn ich nicht genau informiert bin, was das für Produkte sind. Und dann, ich sag ja, also ich hab alles draufgesetzt und ist eine Person. Also, und er Bill Gates und dann nannte er da noch ein paar Finanzgurus und ich sag nee. Und dann entwickelte sich dieses Gespräch zwischen einem Vollprofi-Geschäftsmann und einem Pastor in wirtschaftlichen Höhen, wo ich kaum noch mit konnte. Und dann sagte ich, also ja, langfristige Anlagen, fragte er, kurzfristige, mittelfristige Anlagen. Ich sagte, alles, passt alles. Man kann alles da investieren. Na, dann sagen Sie doch mal, rücken Sie doch mal raus. Ja, ich sagte, das ist also Jesus Christus. Auf den kann man sein ganzes Leben mit allem, was man ist, setzen. Der nahm die Zeitung und ach Sie und war intellektuell beleidigt. Ich sage, Moment, werter Nachbar, Sie hatten mir erlaubt, Hintergrundinformationen zu geben. Und jetzt kommt die Torheit des Evangeliums. Er nahm die Zeitung höflicherweise beiseite, guckt mich an und sagt, na mal los. Ich sage, Sie müssen erstens wissen, Gott wurde Mensch. Die Augenbrauen gingen hoch, ich nervte ihn. Der wurde von einer Jungfrau geboren, namens Maria. Er wuchs auf ohne Sünde. Er lachte mich aus. Er hat Wunder getan, Brot vermehrt, Kranke geheilt und so weiter. Dann ist er am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Dann ist er begraben worden und ist am dritten Tag auferstanden und gen Himmel gefahren. Und er kommt bald wieder. Der Mann war bedient. Das war das ganze Programm der Torheit des Evangeliums. Interessant war, als wir gelandet waren, er war dann hinter der Zeitung und verweigerte jedes Gespräch, dass er sich an mich heftete bis zum Gepäckmann und fing an zu erzählen, er sei Geschäftsmann, er hat 25 Firmen, seine zwei Söhne sind missraten, er hat schon die dritte Frau, er weiß nicht ein und aus. Und das ging bis zum Gepäckmann und sagte, guck mal, wieder mal so ein Beispiel. Es ist die Torheit des Evangeliums, aber wenn man dann tiefer rein hört, hat diese Torheit eine Kraft bei dem, der es hört. Und da darf man an diesem Punkt nicht zimperlich sein. So möchte ich euch ermutigen, das Evangelium in seiner ganzen Einfachheit Menschen zu sagen. Auch wenn es manchmal übergriffig ist oder sich nicht gehört oder die Leute ablehnend reagieren, das wirkt nach. Das ist wie eine gute Saat, die in die Herzen der Menschen gesät ist. Und so sind wir aufgerufen, unsere intellektuelle Scham beiseite zu tun, wie Kinder zu werden, in einer gewissen angenehmen Naivität. Und Dinge, die oft so kompliziert vermittelt werden in dieser Gesellschaft, einfach mitzuteilen und zu sagen, hört einmal, so ist es. Und Gott stellt sich dazu. Und Sie werden es sehen. Entscheiden Sie sich für diesen Jesus, das müssen Sie nicht jetzt tun, aber denken Sie über Ihr Leben, denken Sie über ihn, informieren Sie sich über ihn und so weiter. Ich saß mal in einem Zugabteil, da kam ein Student rein, das war ein Samstag, da war nicht viel los. Da saßen wir zu zweit in diesem Sechserabteil und ich dachte, na woher, wohin? Er sagt, nach Göttingen, wusste ich, halbe Stunde. Da dachte ich, wie komme ich jetzt mit dem ins Gespräch? Na, da habe ich einen Vorteil. Ich sage, haben Sie schon mal mit dem Pastor zusammengesessen? Er sagt, nee, ich gehe nicht zur Kirche. Ich sage, ich bin einer. Haben Sie Fragen an einen Pastor? Ja, wieso sind Sie Pastor? Und zack, waren wir im Gespräch. Und nach 10 Minuten sage ich, jetzt müssten Sie eigentlich nur noch eins tun, beten. Wollen wir zusammen beten? Und er betet. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht so schnell. Und die Moral der Geschichte war die, als ich ihn fragte, warum waren Sie so offen, wie ein Scheunentor? Ich erzähle Ihnen hier von Jesus und Sie sind gleich begeistert. Er sagte, es hat eine Vorgeschichte. Meine Mutter war mal über 3 Monate im Krankenhaus, da war ich klein und musste zu einer Großtante und die hat mir ein paar Mal aus einer Kinderbibel vorgelesen. Meine Eltern gingen nicht in die Kirche. Und dann war ich in der 5. oder 4. Klasse, da hat mir ein Mitschüler so ein kleines Comic-Tratat gegeben, da stand drauf, Gott liebt dich. Und das lag ganz lange auf meinem Schreibtisch, das habe ich oft durchgeblättert. Und da, jetzt studiere ich und habe nebenbei einen Job in einer Firma. Der Abteilungsleiter hat mich zu einem Essen in ein Hotel eingeladen, wo ein Geschäftsmann sprechen würde. Na, ich als Student mal die billigen Mahlzeiten mit. Und der hat davon aus seinem Leben erzählt und so weiter. Naja, er sagt, das habe ich dann auch abgespeichert und jetzt bin ich aus London gekommen, habe einen Freund besucht, der hat mich gestern Abend noch in eine schöne barocke Kirche in ein Gospelkonzert geführt. Ja, und jetzt kommen Sie. Ich begreife. Und das ist fast akkord mit dem, was Willow Creek mal rausgegeben hat, Bill Heibels Gemeinde. Er sagt, der Mensch braucht ungefähr 7-mal die Information über die gute Nachricht von Jesus Christus, bis er das verinnerlicht, so durchschnittlich. Entweder ist da auch eine betende Oma dahinter, das weiß man nie. Das merkt man erst, wenn man das Evangelium weitergibt, wie die Menschen reagieren. Und man muss nicht traurig sein, wenn man die Nummer 1 ist oder die Nummer 3 ist und da kommt kein Feedback. Einfach vertrauen, dass das Wort vom Kreuz eine Kraft ist für die, die Gott retten will. Und wir wissen, dass Gott diese Welt sehr liebt und alle retten möchte. Ich komme noch zur letzten, das ist einfach, gut, Ausreden könnte ich auch noch alle in Erinnerung bringen. Mose sagt, ich bin keiner, der gut reden kann. Ja, intellektuelle Scham, wenn denken wir, das Evangelium muss auf höchstem Niveau mitgeteilt werden. Das ist nicht der Fall. einfach nur das weitergeben, was geschrieben ist oder auch selber erlebt worden ist. Wir sind Zeugen von dem, was wir selber erfahren haben. Du hast deine Geschichte, die kann kein anderer erzählen. Du kannst das am besten, das ist authentisch. Und dann sagst du, ja, aber ich kann nicht gut reden. Brauchst ja nicht. Also wenn du einen Unfall gesehen hast auf dem Heimweg vom Büro, dann erzählst du doch auch da deinen Leuten zu Hause, was du gesehen hast. Einfach erzählen mit deinen Worten, für den Rest sorgt Gott. Gideon sagt, ich komme aus einfachen Verhältnissen, wir sind nicht so begabt. Oder Jeremia sagt, ich bin zu jung dazu, mögen die Alten das machen, die haben mehr Erfahrung. Und Gott sagt, sage nicht, du bist zu jung. Oder der Jesaja sagt, ach, also meine Sprache ist nicht so sauber, ich bin so gossenmäßig drauf in meinen Worten. Ein Mann unreiner Lippen, bin ich in einem Volk unreiner Lippen, da kann ich doch nicht so heilige Sachen sprechen. Gott sorgt dafür, dass er ein gesundes Muster an Worten bekommt. Also, und Jona sagt, ich habe Angst, nach Ninive zu gehen. Egal, wie die Ausreden heißen. Angst, das wäre mein dritter Punkt. Scham wegen Furcht, Menschenfurcht. Gebe ich nur eine Antwort. Menschenfurcht bringt zu Fall. Jetzt fragt Gott dich, willst du gehen? Er will senden. Er wird mit dir sein. Komm und stell dich diesen drei Punkten. Gott wird dich aufrichten. Sei gesegnet. Amen.